Radio Onnerstar.
Was heißt denn das, Radio Onnerstar?
Wenn kein Deutsch kannst, dann lern's halt Radio anders, anderes Radio, also Radio Onnerstar.
Bin ich schon dran? Ja. Achso, es läuft schon. Karl, ich soll so ein bisschen. Also ich gucke halt auch zu, so wie ihr. Ich finde das Thema nämlich ganz interessant, weil halt geht es irgendwie um Thema Flüchtlinge und so. Also da kommt jetzt gleich einer. Also der Bühne hat jemand eingeladen und das ist so ein Libanese und so. Und er ist geflüchtet, wahrscheinlich, was ist geflüchtet? Ich meine, von was flüchtet man? Genau, von seiner Frau, wenn überhaupt. Ne? Das Problem habe ich schon nie gehabt, dass ich geflüchtet bin. Ja gut, ich war vor Corona war ich Single, jetzt bin ich Single. Viel verändert hat sich nicht. Ich wach bisher immer noch mittags auf. Winterstund früher. Also das Thema ist bestimmt interessant. Also nicht falsch verstehe, also ich bin zwar jetzt Single, ne? Aber früher war schon anders, ne? Also früher sind mir die Frauen reiheweise hochgerannt, jetzt halt nicht mehr, ne? Weil ich aufgehört habe, Handtasche zu klauen. So ist Leben, ne? Jetzt darf ich eh keine Handtasche klauen, ne? Abstandsregelung. Mit der Angel vielleicht. Kommen die bald dann? Aller gut, also wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr euch angucken. Ich glaube, es wird ganz interessant. Der Türk und Libanese, das alle schon. Ja, Leute, es gibt ja immer wieder Fragen von euch, die ich gerne beantworten will. Und eine davon ist, Luca, du hast es, glaube ich, vorbereitet.
Ja, was war das emotionalste Fanerlebnis?
Was war das emotionalste Fanerlebnis? Da gab es einige, muss ich sagen. Also zum einen gab es mal, hatte ich Autogrammstunde und dann kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, kannst du mal auch hier unterschreiben für, ach bist du das? Und dann habe ich gesagt, nee, für die Autogrammkarte möchte ich in das Grab reinschmeißen, weil, so hat sie es wirklich gesagt, ist jetzt gestorben, aber das war einer deiner größten Fans, hat sie gemeint. Und ich so, boah, krass, das hat sie, hat das einfach so zu trocken irgendwie, so ganz einfach so gesagt. Und es hat mich echt total berührt, weil ich so wie sie wäre eigentlich heute gekommen, aber sie hat es nicht mehr geschafft zur Show. Also sie hat es einfach nicht mehr geschafft, ist früher gestorben. Und bitte schreib ihr doch ein Autogramm ich glaube, ein paar Tage später wäre Beerdigung, dann möchte sie statt der Rose die Autogrammkarte da reinwerfen. Und das war, muss ich sagen, boah, das sind so Sachen, die gehen dir schon unter die Haut, ne? Oder manchmal schreiben mir auch Leute, die oder Mütter oder Väter, je nachdem, deren Kinder sehr schwer krank sind und da war ein Kind zum Beispiel, das habe ich auch nicht vergessen, der hatte eine Liste und da war, er möchte das noch erleben, bevor er stirbt und das noch und unter anderem einmal Bülent Ceylan treffen. Und ja, und dann haben wir das natürlich gemacht, also ich bin dann dahin und der Junge, der konnte eigentlich schon nicht mehr sehen, er hat aber noch Witze machen können, so wie er es halt, er wollte noch so quietschen wie Anneliese und so Sachen und konnte sich auch kaum noch bewegen, habe ich noch seine Hand so gehalten und das war ein ganz großer Wunsch, man hat gemerkt, er war richtig glücklich, dass ich gekommen bin. Und 3 Tage später habe ich dann erfahren, ist er gestorben. Also das war anscheinend nochmal der letzte Wunsch und Bülent Ceylan getroffen und dann, jetzt kann ich in den Himmel. Also das sind so Sachen, die bewegen einen und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe es, was ich mache, aber das zeigt mir auch wiederum, dass das mehr darüber hinausgeht, als nur, dass ich Leute zum Lachen bringe, sondern was ich für den einen oder anderen bedeute. Und das motiviert mich natürlich, immer weiterzumachen. Ne? Und ich mache schon so lange Comedy und ich habe immer gesagt, ich möchte meinen Namen gerne für gute Sachen immer einsetzen. Und wenn man Menschen darüber hinaus noch helfen kann, ey, das ist natürlich, ja, das erfüllt mich natürlich mit Emotionen, aber auch, es ehrt mich natürlich auch sehr. Und ja, ohne euch Fans wäre ich natürlich nie da, wo ich bin. Ich kann nicht vielleicht jedem helfen, kann vielleicht nicht jeden erreichen, aber das sind so Momente, die vergesse ich natürlich nie. Und natürlich alles, was ihr auch so schreibt. Manchmal schreiben ja auch Fans auch witzige Geschichten und da muss ich selber manchmal lachen oder ich schicke manchmal Videos, wo ich sage, hey, brutal. Oder manche machen mich nach, machen den Hassan nach oder Harald und dann muss ich sagen, das ehrt mich natürlich genauso und freut mich natürlich auch sehr. Also ohne euch Fans geht nichts.
Dann, wie war es mit einem deutschen Opa und einem türkischen Vater aufzuwachsen?
Ja, mit dem deutschen Opa und dem türkischen Vater aufzuwachsen ist natürlich, da ist natürlich Konflikt. Ich überlege, mein deutscher Opa, muss ich mal kurz überlegen, die ganzen Gags von früher. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, also mein Opa hat ja manchmal meinen Vater Agent verarscht, ne? Zum Beispiel, als mein Vater mal gefragt hat, also da weiß ich noch, hat er mir so erzählt, als er das erste Mal bei seinen Schwiegereltern, also bei meinen deutschen Oma und deutschen Opa, Heinrich und Mathilde, ne? Oder Mathilde, als er da zu Besuch war, und da gab es dann natürlich Essen und so und hat mein Vater durch vorsichtshalber gefragt, ist das Schweinefleisch? Und mein Opa, nee, das kann ich essen, das ist nur Speck. Ja, mein Vater wusste ja nicht, was Speck ist. Er hat gesagt, okay, das ist ja kein Schweinefleisch. Und danach war er ganz schön sauer. Also sind so Sachen, wo dann so passieren, ne? Wo im Nachhinein lacht man natürlich drüber. In dem Moment war mein Vater natürlich überhaupt nicht hat überhaupt nicht gelacht, er war richtig sauer. Ja. Oder ich weiß noch, einmal ist, genau, da ist mein Opa, mein Vater hat so einen Schrebergatte gehabt. Und dann kam mein Opa in die Gatte und meine Mutter hat Schubkarre geschleppt mit viel Erde. Ne? Und mein Vater, der war jetzt, ja, manchmal war er schon ein bisschen macho, aber nicht so. Also meine Mutter geliebt über alles und so. Aber natürlich hat er Sachen gemacht, meine Mutter hat halt mitgeholfen. Aber mein Opa fand es überhaupt nicht toll, dass meine Mutter diese schwere Erde da rumschleppt. Und hat mein Opa sich aufgeregt, sagt er, Samuel, bist du noch normal? Zu meinem Vater hat er so gesagt, wie kann meine Tochter, also meine Mutter in dem Fall, so schwere Erde schleppen, warum machst du es nicht selber? Und dann sagt mein Vater zu meinem Opa, beruhig dich. Das muss sie machen, diese schwere Erde schleppen, weil das ist Muttererde. Mein Opa hat auch nicht lachen müssen, ist wieder gegangen. Also sind alle so Dinge, wo man dann sagt, der Humor lag schon in der Luft und das habe ich da einfach, ich erzähle es einfach nur nach und deswegen ist es das Schöne. Es ist witzig, weil es irgendwie auch authentisch ist und weil man es sich gut vorstellen kann. Also, da gibt es noch genügend andere Geschichten, aber das nur paar kurze Beispiele.
Dann, wie ist deine Beziehung eigentlich zu Ali?
Der Ali, ach, wie ich zum Ali stehe. Ja, zufälligerweise ist er, der weiß ja, der ist ja mit mir oft unterwegs. Ich frage ihn einfach mal selber. Ali, komm mal her. Komm, wir laden einfach mal Ali zum Podcast ein. Und hier ist mein Gast, Ali. So.
Guten Tag.
Abstandsregelung, ne? Ist er ja. So,
jetzt. Okay. Das passt.
Ali, und? Wie ist es?
Ja. Noch so?
Der ist nicht gewohnt, der muss mich beschützen und jetzt.
Jetzt ist es hier.
Ja. Aber schick bin ich.
Merci beaucoup.
Endlich beim Friseur gewesen. Ja. Ne, Ali, wie ist es für dich?
Ja.
Ich habe mit dir noch nie einen Podcast gemacht. Interview. Nee,
habe ich noch nicht gemacht.
Nee. Noch nie ein Interview gemacht. Ist komisch.
Nö, ich bin's ja gewohnt. Wie immer auf Tour ist eh schon.
Ja, wir reden ja immer viel, ne?
Das stimmt.
Ja, aber Ali, hier, die Fans wollen wissen, wie das Verhältnis ist.
Ich sehe nur drei Fans.
Aber das Geile ist, wie er das Zeichen gegeben hat, eben so. Und der Ali, scheiße, wo bin ich gelandet?
Was stimmt denn jetzt?
Alter, so, ey. Und alle, ja, was, Bruder, was geht?
Ja, keine Zeit, so, weißt du? Ja, lacht ihr, gell?
Also, wir wissen jetzt alle, das bedeutet
Mikrofon verschieben.
Das erinnert mich an diesen komischen Witz, aber komm, lassen wir den mal. Ja. Aber, Bruder, lass das Mikrofon einfach stehen. Er muss halt immer was anpacken. Ich weiß, das ist eine andere Größe.
Passt er aber jetzt? Ich meine, passt er jetzt? Also passt es?
Ist jetzt schon der geilste Podcast. Ja, Bruder.
Ja, red.
Freund, Bruder. Ja, wie war das? Die Frage war... Beziehung. Oh, Allah. Naja, also,
wie wenn er die Haare auf hat.
Man nennt.
Haben wir die Beziehung?
Man nennt uns auch Mathe und Platte. Ja. Mathe und Platte wieder okay. Unterwegs. Und heute wieder Mathe und Platte. Das neue Podcast. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, seriös zu werden in diesem Gespräch, aber das Ding, wie ist unser Verhältnis? Und für dich war, du wusstest erstmal gar nicht.
Nee, ich wusste gar nicht.
Das ist geil.
Ich wusste, ist okay. Da ich dazu komme, die keinen Bezug hatte und ich war an dem Tag, war ich in Berlin, das weiß ich noch, mit Sharon Stone, da hat sie Basic Instinct 2 gemacht, da haben wir Personenschutz gemacht. Und dann hat mein Bruder mich angerufen, hey, ich bin hier gerade mit dem Bülent Ceylan unterwegs. Wer ist ein Bülent Ceylan? Da war die am Onyx gesessen, glaube ich, weiß ich noch.
Kann sein.
Ja. Gab es das Onyx noch? Da war die da gesessen und sagte, ja, wenn du mal Zeit hast, zurückkommst aus Berlin, meld dich bei mir, dann gucken wir mal, ob es mal connected. Und dann sind wir zusammen das erste Mal auch ins Onyx was trinken. Da habe ich das erste Mal dich kennengelernt. Da war ich so ein bisschen, so, hallo, guten Tag. So ein bisschen zurückhaltend.
Ja, du warst sehr zurückhaltend. Also, das Krasse ist, als wir das erste Mal dann mal unterwegs waren, das erste Mal auf
Tour. Ich weiß, wie das war.
Und dann sage ich, während wir auf so einer Landstraße fahren, heißt er, Ali, da war so Gebüsch und so, ne? So am Rand von der Straße. Und war nachts, mitten nachts.
Das war bei Freunden. Auf der Straße, war ich nachts?
Ich so, muss auf Toilette, halt an, dann mache ich die Scheibe runter und schreie so in den Busch, Walter, jetzt kannst du aufstehen, ist so weit. Und dann fahr weiter. Und dann, er so, wie, was? Und hab das so stehen lassen. Dann wollte ich gucken, wie reagiert er. Ja. Und da hast du schon gedacht, Scheiße.
Ja, ich habe da meinen Bruder angerufen.
Der ist noch kränker als mein Bruder.
Hab gesagt, was hast du mir für einen Künstler gegeben? Ja, aber da hat seine...
Auf den Busch rein, Walter, steh auf.
Der hat seine 5 Minuten, aber es geht wieder. Ja, und der erste Auftritt hattest du in Permanence. Es waren 500 Personen. Da war ich das erste Mal dabei. Das weiß ich noch. Erster Auftrag.
Ah, Pirmasens.
Ja, Pirmasens war der erste Auftrag.
Also dann Pirmasens. Ist geil, wenn Ali sagt Büro, sagt immer Büro.
Nee, Büro. Büro.
Aber mittlerweile muss man sagen, ist der Ali schon so verseucht durch mich, dass er schon teilweise kränkere Gedanken hat. Also mit dem Walder, das würde ihn gar nicht mehr schocken.
Nee. Ne, sowas. Steig noch aus, bring noch Kaffee.
Aber so hat sich eine Freundschaft entwickelt. Man muss ganz ehrlich sagen, wir sind durch Höhen und Tiefen. Ne?
Ja, das stimmt.
In gewissen Dingen.
Jetzt 12 Jahre schon.
In allem, sowohl, ne? Ich kenne deine Familie. Also was mich sehr geehrt hat, was so, du bist ja Libanese und und das Geile war, als ich das erste Mal zu dir in die Familie kam.
Das stimmt,
also
jetzt, ja, du warst Mama, meine Mama. Papa.
Und alles noch vor Corona lange, da konnte man noch, wisst ihr noch, da konnte man noch sich anfassen und so, war schön. So. Und Mashallah, Couscous. Und die irgendwann mal, erst mal so kennengelernt, und irgendwann mal war ich 2. oder 3. Mal bei deinen Eltern. Die hat immer, die Mama von ihm kocht mega brutal. Ich vergiss alle libanesischen Restaurants, das ist Restaurant hier bei Gul, alle klingeln da nichts. Hat er gesagt, der Bülent, hier kann man. Was? Alhamdulillah. Nee, aber das Geile ist, ich war dann da und irgendwann war deine Mama ohne Kopftuch. Und man muss ja dazu sagen, es ist, du bist ja Schiite, oder, ne? Also ja, auch nicht so streng, aber es war, trotzdem habt ihr natürlich die Sachen so, Mama trägt Kopftuch, wenn ein Gast kommt.
Papa auch.
Papa auch.
Ja, wenn Gäste nach Hause kommen.
Ja, genau. Nee, aber weißt du, ich meine, und dann bin ich irgendwann zu dir nach Hause und dann hat die Mama kein Kopftuch angehabt. Und hat es vergessen, weil ich so schnell drin war. Und dann der Vater, ist okay, das ist auch dein Sohn. Und dann sie ist okay, dann weg.
Er muss dazu sagen, bei uns im Libanon oder die muslimischen Länder, wenn du Besuch kriegst nach Hause, ist es oft so, wenn du klingelst, dann, wenn du siehst, es ist die Verwandtschaft, dann ziehst du kein Kopftuch an. Hm. Wenn du merkst, es ist ein Fremder, geht mal rein, zieht sich ein Kopftuch an. Das ist so respekthalber, das nur halt familiär.
Aber jetzt kommt was. Deine Mutter würde ja jetzt einen anderen Mann jetzt nicht einfach
niemals
zur Hand geben und so. Ja. So, jetzt pass auf. Und ich habe sie, als dein Vater gesagt hat, hey, das ist wie unser Sohn, habe ich ja deine Mama gekuscht. Küsse, und, alle. Und dann haben andere gesagt, wie, du hast die Mama ohne Kopftuch? Und ich habe gesagt, doch, habe ich. Ja. Und das war für mich jetzt in dem Fall, ich habe das total als Ehre angesehen, weil ich dachte, ey, wenn die mich das alles...
Ja, ist auch wie...
Wenn ich deine Mama so... da muss ich sagen, dann gehöre ich ja eigentlich schon zur Familie. Und das fand ich super. Das muss ich sagen, hat mich auch damals sehr geehrt. Auch
von der Mutter. Das war auch schön. Das fand ich auch von der Mama auch.
Ja, das war fand so. Ich glaube, ihr wart selber. Ihr habt alle so, die ganzen Geschwister haben total. Was ist los?
Ja, aber es war cool. Nicht gerechnet gehabt, ja, das stimmt.
Ja, und dann, wie gesagt, entsteht ja eine Freundschaft. Man ist viel unterwegs zusammen. Ne? Aber ja, was soll ich sagen? Ihr wollt ja wissen, wie ist das Verhältnis? Also ich glaube, das ist sehr, sehr innig. Also du bist ja, Ali ist ja wie ein Psychiater für mich.
Ja? Stimmt.
Oft Psychiater, mehr Psychiater als Beschützer.
Ich nenne das Aufbauhelfer.
Aufbauhelfer.
Ja, Psychologie, alles. Alles
aber nein. Hättest du gedacht, dass es mal so weit kommt? Das ist ja, was hast du, guck mal, wie war dein Leben? Du kommst nach Deutschland,
ich kam
du bist ja nicht geboren in Deutschland. Nee,
ich kam 2008 nach Deutschland als Flüchtling.
Das wissen ja viele nicht. Die denken immer, du machst Witze. Wenn ich sage, der ist mein Flüchtling. Ich sage ja so, alles mein Flüchtling. Haha, ja klar.
Nee, ich bin damals, Januar 86, bin ich von Libanon nach Syrien geflüchtet. Von Syrien nach Deutschland geflüchtet. Aber nicht in den Westen, sondern in den Osten. Und dann durch den Tunnel irgendwie in den Westen gelandet. Und da hat damals mein Papa, sein Bruder, der lebt ja noch in Berlin, hat uns aufgenommen und hat uns dann als Flüchtlinge, als politisch verfolgt, ohne Pässe, wir haben unsere Pässe.
Wie war das damals als Flüchtling? Kann man das ja mit heutzutage vergleichen? Oder würdest du sagen, ja, es waren nicht, also ich meine...
Es waren andere Zeiten, weil du musst so sehen, haben wir eine Riesenwelle bekommen. Damals kam ja nicht so eine Riesenwelle nach Deutschland. Du warst als Flüchtling anerkannt oder du wissen, okay, hier ist ein Asylheim, aber nicht wie jetzt die Masse. Und was halt bei uns war, manchmal gab es Schweinefleisch und wir haben dann alle gestreikt. Wir wollten kein Schweinefleisch essen. Das war richtig Action Jackson dann, weißt du? Und wir waren mehrere Familien in einem Heim. Ja. Und es war nicht einfach. Und dann sind wir 6 Monate später.
Aber wie war das für dich? Kannst du dich noch erinnern? Wie alt warst du da?
Ich war 8, 9 Jahre. Ich habe so ein paar Bilder im Kopf. Also Neukölln, Flüchtlingsheim.
Wie war das für dich, das erste Mal Deutschland zu sehen?
Was? Kalt. Es war im Januar. Es war für mich, ich habe noch nie mal eben Schnee gesehen. Es war für mich voll komische Welt. Und dann waren wir in Neukölln 6 Monate und dann sind wir rübergewandert. Also die haben uns, weil jede Familie kriegt so einen Bereich, okay, du gehst nach Bayern, hast du Arschkarte.
Ja, das ist ja heute immer noch so.
Man sagt als Flüchtling, du musst Glück haben, welches Bundesland du kommst und welchen Berater du hast. Da hast du Glück, das macht wirklich sehr viel aus. Und damals kamen wir nach Karlsruhe und der Berater, der Herr Schmidt, der hat meinen Papa sehr gemocht. Und der hat halt uns wirklich viele Türen ermöglicht und alles aufgemacht, was wir so brauchen an Unterlagen und sage, hey, guck mal das, mach mal das.
Jetzt guck mal, das Thema ist ja so immer so, ne? Die einen reden so drüber, die anderen die Meinung über Flüchtlinge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Fall Ali bin ich so froh, dass du in Deutschland geblieben bist, weil sonst hätte ich nicht so einen tollen Menschen kennengelernt.
Ich danke,
muss man ja sagen. Und das ist jetzt nicht, weil du mich jetzt vorher bezahlt hast dafür, dass ich das sage, sondern... Nein, ist ja so. Das sage ich ja auch auf der Bühne, habe ich das schon gesagt.
Das stimmt schon.
Das Thema ist, ich denke, man muss es natürlich auch dann... Ich mache ja dann auch wieder Witze drum, indem ich dann sage, wir machen mal einen Song zusammen.
Und geben Flüchtlinge
eigentlich. Ja, klar, weil der mega Flüchtling, weißt du? Und dann habe ich gesagt, ey, du müsstest eigentlich, gib dem Flüchtling eine Chance. Ali hopp, Ali hopp. Das Geile ist, dass das Publikum dann mit applaudiert, Ali hopp, mitgesungen hat, das ist geil.
Und ich muss auch springen.
Hopp, hopp. Nee, aber wie gesagt, ich meine, das Thema wird ja immer aktuell sein, ne? Ja. Und ich meine, es ist nicht einfach, finde ich.
Aber wichtig ist die Sprache. Wenn die Menschen nach Deutschland kommen und nicht die Sprache lernen, bei mir war es halt meine Eltern. Ich habe gesehen, die haben schwere Barrieren. Egal, wo du hingehst, die deutsche Sprache ist das Wichtigste, was du machen musst. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich mit ausländischen Freunden Gespräche führe, habe ich gesagt, lerne ich nicht so viel Deutsch. Dann habe ich halt nur deutsche Freunde gehabt und so habe ich sehr viel Deutsch. Da konnte ich halt immer Deutsch. Mein Bruder, der Ältere, der hat mit der deutschen Sprache immer noch Probleme, weil er halt libanesische Freunde hat. Und er hat nie die Sprache perfekt gesprochen wie meine Geschwister, weil die haben immer deutsche Freunde gehabt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da sagst, weil das ist ja das, was ich manchmal auch selbst das, ist ja das, was ich auf der Bühne manchmal natürlich auch mit dem Witz verpacke und so, aber genau das ist ja das, was ich sage. Ich finde, man ist jetzt kein Rassist oder Rechtspopulist, wenn man sagt, hey Leute, wenn ihr hier leben wollt,
musst du die deutsche Sprache
musst du Deutsch lernen.
Es ist, das ist A und O.
Es ist ja okay, wenn du einen leichten Akzent hast, wenn du, ich meine, bei den Franzosen finde ich sogar, okay, sind jetzt keine, aber wenn die jetzt nochmal, oh, das ist heute ein, heute trinke ich einen Rotwein, dann würde ich sagen, dann hat das schon was, ne?
Nee.
Aber jetzt hier, ich finde, man muss kommunizieren können, man muss den Humor auch verstehen können. Das ist ein bisschen schwierig, das dauert oft ein bisschen länger. Also
ja, braucht ja, klar, wenn jetzt.
Aber dass man reden kann, dass man kommunizieren kann, ist es A und O. Und ich sage halt immer, wenn ich jetzt Urlaub mache in einem Land, dann will ich ja auch ein paar Wörter lernen.
Ja, klar.
Auch wenn ich nur Urlaub mache. Aber wenn ich jetzt hier leben will, muss ich schon auch Deutsch lernen. Das finde ich total wichtig.
Das hast
du ja auch nicht rassistisch gemeint,
nee,
sondern das ist einfach. Das ist
ich habe es ja oft gemerkt, wenn ich jetzt zu der Behörde und füllen sie was aus, dann kommen die schon, du mich verstehen? Und dann sagen, ja, wir können Deutsch reden. Das
ist geil, wenn dann so antworten, was ist denn? Ich war von dir, da bin ich nix. Weißt du, wenn dann so voll
Dialekt. Ja, aber es ist wirklich so, dass du merkst, es soll einer, der aus irgendwo hergeflüchtet ist, dann Deutsch reden, wenn schon die Beraterin, die Dame mit dir schon so, du mich verstehen?
Aber was das Geile dabei ist, dass sie denken, dann du bist auch noch taub, dass sie dann noch lauter, du mich verstehen! Also, sag mal, weißt du, also, dass sie mich schon, dass sie dich dann schon so, dass sie auch so abgehackt spricht, verstehst du, um dass du es verstehst, aber dass sie auch noch so laut werden. Ja, Leute, die sind doch nicht auch gleichzeitig taub alle, verstehst du, was ich meine? Also, es ist ja auch
und
so.
Das war oft das Problem, dass ich halt oft übersetzen musste von meinen Eltern, weil mein Papa, klar, meine Mama, die haben mit der Sprache
nichts. Das steht mir witzig vor. Also,
wir bei uns in Libanon, ist Eier immer offen gelegt. Jetzt such mal Eier in einem Aldi. Lied. Mein Vater hat keine Eier gefunden, ist halt zu der Frau hin. Hat gesagt, guck, 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 hat das Geräusch gemacht. Kein Witz.
Wie machen die bei dir? Kuckuckuck.
Aber Achtung, und dann wollte er Honig kaufen. Dann sagt zu der Dame, kein Witz. Und mein Vater so zu der Dame, ich brauche und die, was? Na, der Honig.
Das ist eigentlich, wenn Frauen Furz machen.
So nee! Ja, das sind schon lustige Flasche offen.
Nee, aber
es ist ein lustiges Erlebnis, wo ich meinen Vater erlebt habe.
Aber das ist du, das ist nicht die Geschichte mit Kuckuck, das erinnert mich an einen Onkel von mir, ne, türkischer Onkel, der wusste zum Beispiel nicht, der wollte auch Eier, der macht Gok, Gok, Gok,
ja, genau,
macht
genau.
Dann so, ne? Und weil Gok, Gok, Gok und macht so von hinten, denkst du auch, das ist auch pervers.
Ja, an der Kasse auch noch.
Ne? Und dann hat er so, er wollte eigentlich die Eier essen, ne? Vom Huhn.
Ja, die verrecken.
Es ist so. Die verrecken dahin alle. Aber es ist
ja, aber ey, krass, 100 Leute hin sterben gerade, brutal. So viele Leute hier.
Echt Wahnsinn, alle Abstand. Nee, aber du hast mir mal eine Geschichte erzählt von deinem Vater, der hat ja einen Laden gehabt, oder wie war das? Wenn Kunden gekommen sind, weil er hat ja Obst verkauft.
Ja, ja, Obst hat er gehabt.
So. Und dann hast du, der konnte er sich doch die Namen nicht merken.
Ja, der hat immer zu jeder Person hat er ein Ding Obst gemalt oder Gemüse gemalt.
Nein!
Ich schwör's dir. Und ich habe zu meinem Papa gesagt, wer ist denn der? Was? Sag, ja, der fehlt, bei ihm brauche ich noch 30 Euro. Hab ich gesagt, ja, aber ich sehe hier eine Banane. Ja, weil er kauft immer Bananen am meisten. Kein Witz.
Aber der hat doch auch einmal eingemalt Aubergine, weil er aussieht wie eine Aubergine.
Da war ein Schwarzer. Kein Witz.
Oh mein Gott.
Ja, das war schon, mein Vater ist auch ein lustiger Mensch und der kam auf special Ideen.
Das erinnert mich natürlich an die Geschichte, die ich auf der Bühne erzählt habe, wo mein Vater Deutsch gelernt hat.
Ja.
Weißt du?
Ja, ich kenne die Geschichte, ja.
Wo mein Vater, soll ich es erzählen?
Ja, klar.
Wo mein Vater hat Deutsch
gelernt und die Nachbarin hat, die, der ist, glaube ich, der Mann gestorben oder so. Und
dann die Geschichte, Bruder. Okay.
Ja, meine Geschichte.
Alles klar. Erzähl mal. Ich höre ganz zu. Die kenne ich gar nicht. Neue Geschichte.
Und jetzt pass auf. Dann stellt die Nachbarin.
Guck mal, wie
der Nachbar. Ja, nicht zum Lachen, dass er gestorben ist.
Ja, ja,
von der ist gestorben. Und mein Vater wollte sich so ausdrücken, wollte sagen, so wie mein Beileid, ne, oder Gott ist mit ihnen. Ne, und er konnte aber nur sagen, Gott sei Dank. Ne? Und das war natürlich überhaupt kein. Aber die Frau hat ihn, glaube ich, gekündigt.
Die Nachbarin, ja.
Nee, aber es ist.
Ja, das ist schon krass.
Also ich finde das auch, kann man ja, man muss sich das mal vorstellen, mein Vater, ich meine, es war bei deinem Vater genauso, wobei dein Vater ein bisschen später gekommen ist.
Ja, 86. 18,
mein Vater kam ja 1958.
Also ganz andere Zeit
gewesen. Richtig, nochmal fast 25, 30 Wahnsinn. Jahre früher. Und damals gab es keine Abendschule, Übersetzer gab es auch kaum. Ne? Also das heißt, Türkisch, obwohl Türkisch ja jetzt mehr Deutsche verstehen als Türken. Aber damals, sagt mein Vater, da musst du wirklich learning by doing. Also
ja, aber damals gab es so einen Libanesen, der hier in Waakhusel immer noch lebt. Der hat wirklich meinem Papa sehr viel geholfen. Der hat alle gesagt, komm, wir machen die Papiere oder die Sachen. Mhm. Weil sonst weißt du gar nicht. Ich meine, du kriegst was hingelegt, bitte ausfüllen. So, ich mit 9 Jahren, 10 Jahren, ich kenne die Sprache nicht, habe ja keinen Bezug zu der Formulierung, irgendwas wie was wo. Und hat wirklich der Mann immer wirklich geholfen, oder der Herr Schmidt hat viele Sachen.
Du kommst ja aus dem Krieg, sozusagen. Ne? Du hast mir mal die Geschichte erzählt, dass du...
aus dem Bürgerkrieg.
Ja, dass ihr ein Haus gehabt habt in Libanon und dann wart ihr weg und seid zurück. Oder war kurz weg und dann seht ihr, das findet ihr das Haus.
Nee, mein Vater hat uns morgens in die Schule gebracht. Und meine Mutter war mit meinem Papa unterwegs. Und dann gab es auf einmal Moslems gegen Christen. Also richtig Bürgerkrieg. Und mein Papa hat uns von der Schule abgeholt, weiß ich noch. Und wollten nach Hause noch ein paar Sachen holen, weil wir wollten in Südlibanon abhauen, weil das war ja in Beirut. Wir haben noch in Südlibanon und haben gesagt, okay, geh mal zu Verwandten. Und das Haus war nicht mehr da. Es ist alles zusammengefallen, weil die halt alles bombardiert haben.
Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man hier aufgewachsen ist. Wobei, wenn man natürlich jetzt, was wir jetzt erleben mit diesem Corona und allem, als es auch angefangen hat mit der Corona-Zeit, wo einfach mal, wie war das für dich? Kann man jetzt sagen, okay, du, der das als Kind erlebt hat, sagt, ja, ey Leute, ich habe viel Schlimmeres erlebt, oder kann man das gar nicht vergleichen? Also ich denke, man kann es auch nicht vergleichen, aber wie war das für dich? Wie hast du das eigentlich für dich erlebt? Wir haben zwar manchmal drüber gesprochen, aber nicht so richtig. Du bist ja manchmal auch so, wenn dir nicht so gut geht, also so ist der Ali manchmal,
er
zieht sich so zurück. Ja. Aber ich, jetzt können wir mal vielleicht drüber reden. Jetzt müssen alle mitkriegen.
Das war schlimm.
Nee, aber wie war das denn für dich? Ich meine, am Anfang konnte man das doch gar nicht glauben. Ich meine, wir sind die ganze Zeit auf Tour.
Wir waren noch unterwegs. Wir sind noch, glaube ich, sogar noch von München oder Hamburg zurückgeflogen und haben noch über die Menschen gesprochen, die am Flughafen rumlaufen mit Masken. Da habe ich gesagt, ey Bruder, guck mal, krass. Und dann hast du noch gesagt, ey Bruder, geh mal zur Apotheke, guck mal, ob wir noch für die Hände noch was kriegen. Ja. Und dann bin ich rein, hat die Dame gemeint, es tut mir leid, es gibt gar nichts mehr. Haben Sie Masken? Wir haben gar nichts mehr. Und dann habe ich mal, es geht schon langsam in eine Richtung. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Und dann hieß auf einmal eine Woche drauf, werden mir schreiben und sagen, oh Bruder, es kann sein, dass wir nächste Woche absagen. Ist aber noch nicht sicher. Und so hat es dann langsam angefangen, wo ich gemerkt habe, oh,
das. Wie hast du das eigentlich für dich empfunden, als es dann soweit war? So, als dir bewusst wurde, zumindest war für mich so, als es hieß dann, es wird jetzt erstmal gar nichts mehr sein. So, es war so, am Anfang haben ja die Veranstalter noch gesagt, ja, pass auf, ein paar Wochen geht es und
ja, genau.
Spätestens 23. Mai stehst du wieder SAP Arena auf der Bühne mit 10.000 Leuten. Da waren die sich noch die Veranstalter noch total sicher, dass es da spätestens vorbei ist. Ja. Und dann hat man auf einmal gemerkt, was für ein Ausmaß das macht. Und ich glaube, als mir das bewusst wurde, muss ich sagen, das hat mich richtig so getroffen irgendwie. Ich war richtig fertig, weil ich habe mich so gefreut gehabt jetzt auf dies und das und dann war es auf einmal so BAM! Und wie war das für dich?
Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Weil du überlegst, du guckst es an, darfst nicht mal raus, krass, Menschen sterben, auf der ganzen Welt, weißt du, dann machst du schon Gedanken, was ist jetzt hier los? Weil du lebst in einem guten Land, weißt du, du bist von einem Kriegsland abgehauen, lebst in einem ein tolles Land, wo du kriegst, also du hast ein soziales Netz, du hast hier eine tolle Infrastruktur, du hast ja alles. Und vor allem denkst du, was ist jetzt hier los in Deutschland? Und dann machst du schon Gedanken, da du noch Familie hast und ich meine Eltern nicht mehr besuchen kann, sind da viele Faktoren, wo du auch geschäftlich siehst und der Job macht ja auch Spaß, weißt du, du siehst ja Menschen, ich meine, wir machen einen tollen Job, dass wir andere Menschen zum Lachen bringen. Und die kommen ja zu uns, weil die ja 3-4 Stunden abschalten wollen. Und wenn wir das nicht mehr bedienen können, ist es auch nochmal für uns, weißt du?
Für mich war das ganz schlimm, weil es heißt, nur noch die Systemrelevanten müssen arbeiten. Das heißt, die ganze Kultur war erstmal vernichtet. Wieso vernichtet? Das ist nicht so wichtig. Das fand ich erstmal so, das meine ich jetzt gar nicht mit finanziellen oder irgendwas, sondern einfach so, für mich war immer so das Wichtige, auch die Menschen, es ist doch wichtig, Leute jetzt gerade abzulenken, gerade in so einer Zeit. Und und das war dann irgendwie so, okay, ich kann jetzt gar nichts machen mit dem, was ich eigentlich immer mache. Gut, dann kam natürlich hier Podcast, die Idee, wo man sagt, okay, Instagram, Facebook Live und so Social Media Sachen, ja, wo man vielleicht ein bisschen, wo ich Anneliese ein bisschen so dieses Workout, Fitness, wo die Leute gelacht haben, wo es schön ist, um die Leute ein bisschen abzuhören, wo die auch geschrieben haben, ey, das hat mich geil abgelenkt gerade, ich habe heute wieder so nur erfahren, dass es noch länger geht und dies und das und jetzt kommst du mit dem Video, super, hat mich echt zum Langweilen oder wie auch immer. Aber trotzdem, mein ganzes Team auch außenrum, ey, alle keine Arbeit, nichts und dann denkt man schon, ey, scheiße. Und dann kam er mit Autokino, ne? Jetzt anscheinend, ich glaube schon, dass wir Komiker systemrelevant sind oder die Künstler an sich, weil ohne Kultur geht auch nichts voran.
Aber ich muss dazu sagen, das, was du auf der Bühne machst, kann nicht jeder machen, weil du kriegst ja nichts zurück, du merkst es ja, weißt du, da kommt ja kein Feedback.
Nicht viel.
Ja, und viele Künstler sagen, das schaffen die nicht von der Psyche her und dass du das machst, weil du ja halt eher auch an uns denkst, an unser Team, das ist halt, kann nicht jeder.
Vielen
Dank. Nee, ist wirklich so, das ist die Wahrheit, Bruder.
Nee, aber es ist, ja.
Aber du, überleg mal jetzt.
Also ich denke mal, ist der Helmut Schmidt hat ja immer gesagt, und das habe ich auch schon öfter gesagt, aber es ist, der Spruch kann man nicht oft genug sagen, in der Krise zeigt sich ja Charakter und ich glaube, ich denke, die Leute vergessen jetzt, wie man sich verhält zu den anderen, wie man ist. Das wird für später hinaus, wird man sich daran erinnern und das wird zusammenschweißen. Ob das bewusst ist, ob man sagt, bewusst dran denkt, war ich noch damals, oder ob das einfach durch die Art, wie man jetzt ist. Ich glaube, das wird schon, also so ein ganzes Team, was ich habe, das schweißt auch natürlich unheimlich zusammen.
Ja, das ist auch ein riesen Rattenschwanz. Überleg mal, wie viele Menschen oder Existenzen dahinter stecken.
Voll.
Wo du gar nicht überlegst.
Ich habe jetzt gelesen, es sind ja mehrere Millionen, die jetzt vor dem Ruin stehen.
Überleg mal,
Ruin, also vor dem Bankrott. In Deutschland. Mhm. Und in Deutschland haben wir ja noch viele Sachen, aber wie das weltweit aussieht oder so. Das ist
Wahnsinn.
Oder auch Urlaub gehen, das ist ja auch sowas. Da frage ich mich auch manchmal, ich wollte schon immer nach Libanon. Aber jetzt?
Nee, jetzt ist.
Vorher hat man Angst gehabt, dass da vielleicht eine Bombe fällt. Jetzt hat man Angst, wie Corona. Also es ist schon irgendwie. Man weiß selber nicht, aber wir können eigentlich nur hoffen, dass es, also, wie, oder, es gibt nur einer, der gleich bleibt, und das ist Apache. aber ich denke, uns kann Corona nicht schaden, wir gehen zusammen den Weg, Ali, wir machen unseren Weg.
Ja, gesund bleiben, das ist das Wichtigste.
Unsere Familie. Denn Ali und mich können eigentlich nichts, kann nur der liebe Gott trennen. Also,
Inshallah.
Corona, fuck off. Du kannst nicht trennen. Du kannst Abstand machen zwischen uns, aber nichts mehr, okay? Alles klar. Es war Ansage an den Virus.
Oh, okay.
Und der hört uns, der guckt vielleicht irgendwo. Wie gesagt, es war sehr schön jetzt mit dir jetzt im Podcast. Gleich. Also wir haben, ich glaube,
war lustig.
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war witzig, es war auch sehr interessant, weil viele wissen nicht, was du eigentlich. Die denken, der Ali ist halt da, ist halt voll der Bär und dem geht's gut und und fährt geil Auto und fertig und nichts, aber es steckt da auch noch
viel, dahinter, viel Arbeit dahinter.
Eine Vergangenheit, ja, viel Arbeit und vor allem eine Vergangenheit. Und vor allem, wenn ihr dem alle begegnet, ich kann euch jetzt schon versichern, er weiß nach 10 Jahren immer noch, was ihr an diesem Tag angehabt habt. Das ist seine Gabe, unglaublich.
Er ist krank, mein Job.
Ja. Also, Ali, ich wünsche
uns Dank für die Einladung.
Dass wir gesund bleiben.
Inshallah.
Dass wir noch viel, viel touren können wieder und uns umarmen können. Und eins kannst du schon, vorbereiten. Wenn Corona ganz vorbei ist, dann werde ich dich abknutschen. du weißt, ich stehe nicht auf Männer, aber in dem Fall wird es einfach
mal
Zeit.
Die Ansage hast du schon mal gemacht. Ich hoffe, die.
Warum ist Ali eigentlich nicht mehr da? Oder hat er irgendwas? Nee, ist geflüchtet. Was? Schon wieder?
Ein guter Abschluss.
Also, bleibt gesund.